Kulturjournal.
Er ist Jude und er war ein Nazi. Seine Geschichte wurde unter dem Titel Hitlerjuden, junge Salomon verfilmt. Die Künstler Friedemann Derschmidt und Shimon Lev haben Sally Perel, so heißt der Mann, interviewt und daraus eine Filminstallation gemacht. Wir haben mit Friedemann Derschmidt unter anderem über die Opfer- und Täter-Thematik in der NS-Zeit gesprochen. Außerdem haben wir den Kontrabassisten und Bandleader Lukas Kanzelbinder getroffen. Mit seiner siebenköpfigen Formation Shake Stew tritt er heute Abend als sogenannte Stage Band im Jazzclub Porgy & Bess auf. Das sind unsere Themen. Durch die Sendung begleitet sie Christian Filiz. Ja, und leider müssen wir dieses Kulturjournal mit einer Todesmeldung beginnen. Die deutsche Schauspielerin und Sängerin Gisela May ist heute früh in Berlin gestorben. Sie wurde 92 Jahre alt. Nach Engagements in Dresden, Danzig, Leipzig oder Halle kam Gisela May 1951 ans Deutsche Theater Berlin. 1962 engagierte Helene Weigel sie 19 an das Berliner Ensemble, dem sie 30 Jahre angehörte.
Es war keine Karriere, wo ich entdeckt wurde, sondern ich habe mühsam von Station zu Station mich vorangearbeitet. Aber es war eine wichtige Erfahrung, denn das Handwerkszeug, das lernen Sie nicht in Berlin. Das Handwerkszeug lernen Sie an kleinen und mittleren Bühnen, wo alle 4 Wochen eine Premiere ist.
Für mich war Gisela May nach Helene Weigel die Königin des Brecht-Theaters, kommentierte der Intendant des Berliner Ensembles Klaus Peimann. Ihre Paraderolle war dabei Brechts Mutter Courage. Berühmt wurde sie allerdings vor allem als ausdrucksstarke Interpretin von Brecht-Weil-Chansons. Ihre Soloabende bescherten Gisela May über Jahrzehnte Triumphe von der New Yorker Carnegie Hall bis zur Meilen der Scala.
Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser waschen und ich mache das Bett. Und sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und sie wissen nicht, mit wem sie reden. Und sie wissen nicht, mit wem sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein am Hafen. Und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern. Und man sagt, was lächelt die dabei? Und ein Schiff mit 8 und mit 50 Kanonen wird liegen am Kai.
Gisela May als Seeräuber-Jenny in Brechts Dreigrauschenoper. Heute früh ist sie 92-jährig gestorben. Salomon Perel hat eine unglaubliche Lebensgeschichte. Er ist Jude und er war ein Nazi. Er kämpfte mit einer NS-Panzereinheit in Russland und verlor fast die ganze Familie im Holocaust. Er war also Opfer und Täter zugleich. Bekannt wurde seine Geschichte als Hitlerjunge Salomon verfilmt. 1925 in Deutschland geboren, wurde er auf der Flucht von der Wehrmacht im Kessel von Minsk gefangen. Blitzschnell reagierte er, warf seine Ausweise weg und gab sich als Volksdeutscher aus, um zu überleben. Als Josef mit dem Spitznamen Jupp kämpfte er an der Seite der NS-Soldaten und wurde als Liebling des Kommandeurs zurück nach Deutschland geschickt. Dort besuchte er eine HJ-Eliteschule und wurde sogar zum HJ-Führer ausgebildet, stets mit der Angst, als Jude entdeckt zu werden. Nach dem Krieg zog Sally Perel nach Israel und machte seine Geschichte erst mit der Publikation seiner Autobiografie in den 1980er Jahren öffentlich. Mit Sally Perel haben die Künstler Friedemann Derschmidt und Shimon Lev Interviews geführt und daraus ein Videoporträt gestaltet. Hier ein Ausschnitt.
Also ich würde sagen, wenn die Rede über den Holocaust ist, sind 2 Sachen klar. Alle Juden waren Opfer. Die Deutschen, auch Österreicher kann man mit der reinrechnen, waren die Täter. Ich war beides.
Das wollte ich jetzt gerade fragen, warst du auch Antisemit?
Ja, ich war Antisemit.
Der Hitlerjude Salomon, Sally Perel im Gespräch mit Friedemann Derschmidt. Im Jüdischen Museum in Wien ist die Filminstallation Viermal Sally am Montag einmalig zu erleben und auch Sally Perel persönlich wird dabei sein. Anna Socek hat den Künstler Friedemann Derschmidt zum Gespräch getroffen.
Friedemann Derschmidt, Sie haben gemeinsam mit dem israelischen Künstler Shimon Lev Interviews geführt mit Sally Perel. Unter welchen Umständen sind diese Interviews entstanden?
Also erstens haben der Shimon Lev und ich also eine Vorgeschichte von mehreren Jahren. Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mit unserer jeweiligen Herkunftsfamiliengeschichte, die diametral unterschiedlich ist. Simon Leff stammt aus einer Familie, die sehr stark vom Holocaust betroffen war. Genau genommen ist sein Vater der einzige Überlebende dieser Familie gewesen, bevor er dann in Israel eine neue Familie gegründet hat. Ich stamme aus einer sehr, sehr zahlreichen Familie, einer Großfamilie, wo die Generation meiner Großeltern, aber auch meiner Urgroßeltern, also massiv im Nationalsozialismus engagiert war. Wir versuchen seit Jahren darüber nachzudenken, wie ein Dialog zwischen uns als Nachgeborenen stattfinden kann. Wir halten das für extrem schwierig. Die Fantasien sind da oft viel romantischer, als was wirklich geht. Und das ist unser Untersuchungsgegenstand, also unserer gemeinsamen Kunstprojekte und Ausstellungen. Und der Sally Perel hat da perfekt gepasst. Wer ist möglicherweise der Einzige, der im Prinzip beide Narrative in sich biografisch vereinigt. Er sagt ja selber, ich war Täter und Opfer in einer Person. Ich war ein radikal gehirngewaschener Nazi, ein Antisemit, und ich war natürlich das Opfer als Jude, und die ganze restliche Familie ist ja auch durch den Holocaust gegangen und viele dabei ermordet worden. Also wir haben die Methode angewendet, also die nenne ich die synoptisches Videoporträt, das heißt, wir haben eben ihn in seinen zwei Persönlichkeiten interviewt, aber das nicht nur in einer Sprache, sondern auch in den beiden wichtigsten Sprachen seines Lebens, sprich in Deutsch und in Hebräisch. Er hat sofort verstanden, was wir damit wollen. Also ihm war das klar, und ich glaube, er sieht das auch als eine große Chance, sein Dilemma auch ein bisschen besser zu transportieren oder verstehbar zu machen.
Im Jüdischen Museum werden 4 Screens sein, 4 Projektionen, wo diese Persönlichkeiten des Sally Perel einander gegenübergestellt werden und auch die Sprachen einander, also nebeneinander gestellt werden. Wie unterscheiden sich diese beiden Fassungen in den 2 Sprachen Deutsch und Hebräisch? Was für Unterschiede sind da auszumachen?
Es ist interessant, also man kann auch zum Beispiel gut erkennen, also der Sally Perel ist seit vielen Jahren natürlich auch als Zeitzeuge sowohl in Deutschland als auch in Israel unterwegs. Ich glaube, er war sogar ein paar Mal in Österreich, meistens mit Schülern. Und man kann sehr gut erkennen in den 4 Interviews, dass es ganze Passagen gibt, die erzählt er auf das Komma und auf den Beistrich genau immer gleich. Also das sind sozusagen Erzählungen, die er über viele, viele, viele Male erzählt hat, die sich sozusagen zurechtgeschliffen haben. Und man kann also da eben genau sehen, also wo die Geschichten auseinanderlaufen, beziehungsweise es ist auch interessant zu schauen, also wie erzählt er Teile seiner Geschichte, also im Hebräischen, dann doch anders, als er es im Deutschen erzählt.
Wie hat er denn reagiert auf Ihren Vorschlag oder Ihre Anfrage, dieses Filmprojekt zu machen und mitzuwirken?
Nein, es hat eine Zeit lang gedauert, also wir mussten ihm das Konzept erklären. Er hat dann grundsätzlich die Idee dieser Vielpersönlichkeits-, Vielsprachigkeitsinterviews verstanden. Allerdings musste man ihm auch klar machen, dass es da um eine Kunstinstallation geht und nicht um einen linearen Film, wie er im Kino läuft. Also grundsätzlich also ist in diesen Arbeiten, also diese Arbeit also ist eine Arbeit von Simon Leff und mir, aber ich habe auch öfters solche synoptischen Arbeiten schon mit Zeitzeugen gemacht. Das sind nie quasi Studienobjekte, sondern das sind immer Mitforschende. Also wir machen das gemeinsam. Also unter dieser Bedingung hat er auch dann eingewilligt, weil ich gesagt habe, er muss was rausfinden wollen und wir wollen was rausfinden. Wir wollen vielleicht was Gemeinsames rausfinden. Das deckt sich dann hervorragend mit dem Arbeitsthema von Simon und mir, dass wir versuchen, gemeinsam was rauszufinden, auch wenn unter Umständen wir draufkommen, dass jeder was anderes rausfinden muss, um überhaupt zu einem Dialog zu kommen.
Welche Rolle nehmen Sie, Herr Derschmidt, und Simon Leff, welche Rolle nehmen Sie beide ein als Interviewer? Also Sie sind ja nicht nur neutrale Abfragende der wichtigsten Lebensstationen, sondern Sie kommen durchaus auch wahrscheinlich mit Ihren eigenen Lebensgeschichten und mit Ihren familiären Biografien vor.
Das finde ich einen sehr wichtigen Einwand oder Ergänzung. Niemand spricht aus einer neutralen Position heraus. Jeder hat eine Herkunftsgeschichte, jeder hat im Prinzip auch eine aus dieser Herkunftsgeschichte gewachsene Agenda, also was ihn interessiert oder was sie interessiert, was brennt. Und selbstverständlich spielt da eine Rolle, dass der Simon aus einer Holocaust-Familie kommt, aus einer jüdischen Familie, sogar einer religiösen Familie, das deckt sich sogar biografisch, also auch der Vater von Sally Perel war ein Rabbiner. Und dass ich aus einer deutschnationalen Nazi-Familie komme, aus Österreich. Und selbstverständlich spielt das auch eine Rolle und der Sali Berel weiß das ja auch, wenn er mit uns spricht. Also da ergibt sich natürlich ganz andere Kontextualisierung.
Und er bezieht sich dann ja auch auf ihr Buch zum Beispiel und sagt, so wie ihr Urgroßvater gedacht hat und gehandelt hat, das kann er total nachvollziehen, weil es ist fast deckungsgleich mit dem, wie Jupp das erfahren hat.
Also ich habe ihm das Buch ein paar Wochen vorher geschickt und wie ich mit ihm dann telefoniert habe oder wie wir ihn besucht haben, hat er gesagt, er hat das schon mehr als die Hälfte durch und er frisst es sozusagen, also wenn das so fesselt. Weil da so viele Dinge eben, mein Urgroßvater war Eugeniker, also diese ganze Rassenkunde, die er natürlich rauf und runter studieren hat müssen, Stammbaum zeichnen und so weiter, hat er in meinem Buch wiedergefunden. Und das war auch wieder quasi die Antwort auf die Frage zuerst, natürlich spricht er mit mir auch aus diesem Kontext heraus, er weiß, wer ich bin und wo ich herkomme. Darum ist es auch wichtig, dass man sich über die eigenen Herkunftsgeschichten also irgendwie im Klaren ist.
Sagt Friedemann Derschmidt im Gespräch mit Anna Socek. Das immerwährende Buch hat den Titel »Sag du es deinem Kind« und ist im Löcker Verlag erschienen. Der Wiener Jazzclub Porgy & Bess leistet sich eine Stageband und das geht so. Im Verlauf einer Spielzeit gibt Porgy-Leiter Christoph Huber einer heimischen Formation einmal pro Monat die Möglichkeit, sich in Österreichs renommiertesten Club zu präsentieren. Zuletzt bestritten der Klarinettist Vincent Pongratz sowie die Wiener Jazzwerkstatt gemeinsam mit den Strottern das Stageband-Projekt. Für die Saison 2016-17 heißt die Stageband Shake Stew um den jungen Bassisten Lukas Kranzelbinder. Die Biografie des 28-Jährigen liest sich dabei wie die eines Musikveteranen. Nur ein Ausschnitt, internationale Tourneen durch Südamerika, die USA, Asien und Afrika. Er hat Musik, Theater und Jazzopern geschrieben und umgesetzt, unter anderem für den Karinthischen Sommer. Seit 2008 organisiert er mit allem Rauschen Konzertwanderungen auf über 2000 Meter Seehöhe. Er ist Mitbegründer von Laub Records und hat zuletzt vor allem mit der Formation Mario Rome's Interzone für einiges Aufsehen in der Jazzszene gesorgt. Heuer hat Kranzelbinder als bisher jüngster Musiker den Auftrag für das Eröffnungskonzert des Jazzfestivals Saatfelden erhalten und zu diesem Anlass auch die siebenköpfige Formation Shake Stew um sich versammelt. Heute Abend findet das erste Konzert der Stageband statt, Benno Feichter mit einem Porträt.
Ich mag sehr gern eigentlich bis ans Limit zu gehen und suche mir auch meistens Kolleginnen und Kollegen aus, wo ich weiß, dass die auch im Ernstfall keine Gefangenen nehmen, sondern auch diesen Weg wirklich bis zum Schluss und manchmal auch noch darüber hinaus weitergehen.
Ans Limit gehen, ums Leben spielen. Wenn Lukas Kranzelbinder übers Musikmachen redet, klingt das manchmal nach Extremsport. Und so energiegeladen, wie sich das Debütalbum von Shake Stew präsentiert, mag es das vielleicht auch manchmal sein. Der Bandname Shake Stew ist dabei so gewählt, dass möglichst kein musikalischer Kontext mitschwingt. Und doch ist er letztlich Programm.
Man kann es natürlich auch so sehen, dass Stew ein Eintopf ist, in dem sehr viele verschiedene Zutaten drin sind und Shake das Ganze nochmal durchschüttelt. Das ist aber tatsächlich erst danach entstanden.
Da werden Stimmungen und Stimmen gestapelt, durchmischt und wieder fein säuberlich seziert. Und das mit einer Intensität, die über das gesamte Album und die leisesten Töne hochgehalten wird. Ein akustisches Roadmovie, bei dem jedes Schlagloch eine Überraschung bereithält.
Also ich komponiere sehr instinktiv, meistens auf eine Art und Weise, dass sobald in irgendeiner Lebenssituation irgendeine Idee habe für ein Stück oder irgendwas, greife ich das sofort auf. Auch beim Musikmachen, beim Kontrabassspielen. Es ist sehr nach der momentanen Energie ausgerichtet. Das ganze Projekt ist sehr stark von Thomas Pynchon beeinflusst, von diesem Golden Fang Inherent Vice Buch.
Albumtitel The Golden Fang ist angelehnt an Thomas Pynchons Roman, den Paul Thomas Anderson 2014 verfilmt hat.
Und war sofort total angetan von dieser Fülle an Informationen, die auf der einen Seite alles bedeuten und auf der anderen Seite überhaupt nichts bedeuten. Also diesen Film hat man irgendwie verstehen können oder auch überhaupt nicht verstehen können. Das war aber ziemlich egal, er hat eine gewisse Stimmung gehabt. Unglaublich flexibel und variabel, und das bezieht sich, glaube ich, auch stark auf meine Musik. Ich probiere eigentlich meistens in sehr viele verschiedene Stimmungen zu gehen, von sehr ernst zu sehr augenzwinkern, sagen wir mal so.
Und daran angelehnt hat Kranzelbinder auch das Konzept zum Album geschrieben, das er auch gleich akustisch in die erste Nummer eingearbeitet hat.
Beware of the golden fang, they used to say.
Für mich ist es klar, die Band kommt ursprünglich aus dem Jazzbereich, aus einem Jazzbereich, der jetzt Richtung Art Ensemble, Mingus und aus den Ecken kommt. Für mich ist aber vor allem in den letzten Jahren afrikanische Musik immer wichtiger geworden.
Kranzelbinder hat die siebenköpfige Band mit Clemens Salesny und Johnny Schleiermacher, Mario Rohm, Manu Meyer, Niki Dolp und Matthias Koch anlässlich der Eröffnung des Jazzfestivals Saalfelden versammelt. Eine eigenwillige wie spannende Besetzung mit drei Bläsern, zwei Schlagzeugsets und zwei Bassgeigen. Aber Kranzelbinder, der sagt, beim Komponieren immer schon die Spielweisen der einzelnen Musiker mitzudenken, reizt diese doppelten Besetzungen ideal aus, spielt etwa mit unterschiedlich gestimmten Bassdrums, und über Manu Meyer, den zweiten Bassisten an seiner Seite, meint der 28-Jährige:
Ich sage immer, das Schönste, was man mit zwei Kontrabässen machen kann, ist Swing spielen, also Walking Bass in großen Terzen. Was das bedeutet, ist, dass es ein fixes Riff gibt, dass ein Kontrabass spielt und der zweite Kontrabass spielt dasselbe Riff, entweder große Terz drüber oder drunter. Es ist auch für mich zumindest, es gibt nichts Schöneres, als über die Begleitung von einem anderen Kontrabass zu solieren zum Beispiel. Aber wir wechseln uns ja auch sehr ab mit E-Bass und Kontrabass. Ich spiele auch einmal die marokkanische Gimbri, so eine Basslaute. Also es gibt sehr große Variationsmöglichkeiten.
Das Album war dabei nur ein Nebenprodukt des Saalfelden-Auftritts. Beiläufig entstanden, gewissermaßen ein Selbstläufer, so Kranzelbinder.
Am Tag vor dem Konzert haben wir dann von 10 bis 15 Uhr den Raum gehabt und ich habe gesagt, wir legen jetzt einfach mal los. Aber im Endeffekt haben wir dann das gesamte Album in diesen 5 Stunden dann eingespielt.
Was das Resultat noch einmal beeindruckender macht. Das erste Stageband-Konzert am Freitag ist programmatisch eng an das Album angelehnt. An den restlichen 5 Abenden werden dann unterschiedliche thematische Richtungen eingeschlagen.
Wir machen im Jänner mit Angela Maria Reisinger als Gast ein eher revueartiges Programm. Im Februar ist dann ein bisschen ein zeitgenössischeres, minimalistisches Programm. Dann kommt im April Shabaka Hutchings, der ein englischer Saxophonist ist und eher dann wieder so eine Post-Jazz-Afrobeat-Richtung eingeht, die sehr druckvoll ist. Und so geht es in sehr viele verschiedene Richtungen.
Erstmals wird es heuer einen Stageband-Pass für alle Konzerte geben. An der Bar wird ein Stageband-Drink ausgeschenkt. Die Regelmäßigkeit, mit der sich schon seit mehreren Jahren neue Projekte und Soundideen aus der heimischen Jazzszene herausentwickeln, ist erstaunlich. Und Shake Stew ist ein neues Highlight auf dieser Spielwiese.
Shake Stew mit Lukas Kranzelbinder heute Abend im Porgy, und dort erscheint auch ihr erstes Album The Golden Fang. Helga Rabl-Stadler wird auch im Jubiläumsjahr 2020 an der Spitze der Salzburger Festspiele stehen. Das Kuratorium hat sich heute einstimmig für eine neuerliche Verlängerung ihres Vertrages ausgesprochen.
Ich glaube auch, dass die Feier des 100-Jahr-Jubiläums besonderer Anstrengung bedarf. Ich werde das als eine der Hauptaufgaben im Namen des Direktoriums machen. Denn wir sind uns doch alle einig, da genügt nicht mehr ein Rückblick oder ein Buch oder eine Ausstellung. Da muss man sich schon etwas überlegen, wie man beweist, warum man heute Festspiele macht.
Sagt Helga Rabl-Stadler. Sie hat sich erst heuer im Sommer entschlossen, sich noch einmal zu bewerben. Sie ist seit 1995 Präsidentin der Salzburger Festspiele.
Da
Das war ein Kulturjournal.
Techniker Sargmeister, Regie Arnold Schnötzinger, Moderation Christian Felitz.
Ö1 für Licht ins Dunkel. Besondere Kinder besonders fördern. Das ist das Ziel von 3x21, dem Zentrum zur Förderung und Begleitung von Menschen mit Trisomie 21, dem Down-Syndrom.
Ziel ist es sicher, ein möglichst selbstbestimmtes und selbstständiges Leben zu führen. Und dazu gehört neben dem Erwerb von Alltagsfähigkeiten und einer gewissen sprachlichen Kompetenz sicher auch der Erwerb der Kulturtechniken, also Lesen, Schreiben und Rechnen.
Kindern mit Trisomie 21 sollen optimale Lebensmöglichkeiten eröffnet werden. Eltern erhalten sachkundige Beratung und Begleitung von Anfang an. Mit dem Vermerk Ö1 bei Ihrer Spende unterstützen Sie den Verein 3x21. Ö1 für Licht ins Dunkel.